initiated.
Let's go!
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant und an dieser Stelle berichten wir euch wie immer über alles Aktuelle aus der Valorant-Szene, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Hallihallo Johann!
Yo, moin Daniel! Ja, es ist einiges los, der Patch eher verhalten, wir haben aber schon ein paar Aussichten, wie es mit den Maps weitergeht, wie es mit dem neuen Agent weitergeht, der bei Masters angekündigt wird und da ist natürlich heute der Fokus drauf, auf Masters zum einen, aber auch die Split Finals waren jetzt am Wochenende wir hatten ja auch den Clutch Mute veröffentlicht von dir als Host und Tachinski sowieso als Caster und da, ja, schaffen wir euch jetzt nochmal einen Überblick.
Wir starten erstmal mit einem kleinen Nachtrag, nämlich hatten wir uns ja letztes Mal gewundert, wie teuer wird wohl diese Collection, diese Headsbutts Collection, diese Gandalf Collection und die ist jetzt tatsächlich im Shop, also diese Ei-Anhänger, wo immer ein anderer Buddy draus schlüpfen kann, ist im Shop und kostet erstaunlich wenig, muss ich sagen, nämlich 1160 VP. Es ist natürlich jetzt kein Skin-Bundle, ne, aber es ist wieder so ein Fun-Bundle, was, glaube ich, viele Leute lustig finden, was viele Leute auch ganz niedlich finden und was vielen Leuten vor allen Dingen Spaß bringt, dieses Ei da jede Runde schlüpfen zu lassen. Also der Preis ist, geht doch in Ordnung, oder?
Ja, denke ich auch. So ein Gimmick. Da hatten wir schon andere Sachen, die teurer waren. Reiht sich ja auch in generell diese animierten Gunbuddies ein, die auch reagieren, wenn man dann irgendwie generell schießt. Jetzt ist es dieses Eischlüpfen, wo immer ein anderes Pokémon rauskommt. Das ist okay. Ja. Da geht viel rein und für 11 ist es dann in Ordnung.
Ja, absolut. Was auch in Ordnung ist, frage ich dich jetzt, Johann, das VCT-Bundle ist dann auch reingekommen, VCT 2026 Season-Bundle, das hatten wir auch besprochen, da waren wir uns auch letztes Mal nicht sicher, wie teuer wird es denn. Es kostet jetzt 5550 VP und da drin sind wieder diese ganzen Player-Cards für jede Region, da ist das Flex drin, da ist das Knife drin. Auch das würde ich jetzt auf den ersten Blick sagen, geht doch in Ordnung, oder?
Ja, insbesondere das Knife zieht es halt so raus, ne? Das Knife ist wirklich playable und ist gut. Das kann man schon ausrüsten. Deswegen ist das auch. Also ich meine, das ist ja der Hauptgrund, ne? Das ist ja irgendwie 80% des Kaufpreises hier. Und weil das gut ist, ist das auch okay. In der Tat, ja. Wow, Riot, hier kriege ist ja fast eine Honigdusche hier.
Und weißt du, was ich noch letztes Mal gesagt habe, Johann? Ich finde es nicht so geil, aber ich werde es mir kaufen, weil ich immer die vollständigen Sachen haben will. Und ich habe es mir nicht gekauft. Ich habe es mir angeguckt.
Was?
Ja, ich habe es mir angeguckt und dachte so, ach, weißt du was, irgendwie, keine Ahnung, ich habe keinen Bock mehr, es zu kaufen. Also irgendwie, ich dachte mir so, geil, dann finde ich das so zwei Ranked-Runden geil und dann denke ich mir so, ja, okay, brauche ich es wirklich. Vielleicht mache ich es nochmal spontan, aber irgendwie sagt jede Zelle meines Körpers gerade, kauf's nicht.
Ja, ich meine, wie viele Sachen willst du noch haben? Der einzige Grund ist wirklich dann in deinem Fall jetzt eine vollständige Kollektion mit allen Exclusives zu haben. Ja, ist es das auf Dauer wert, Daniel? Oder macht dir das Pokémon-Kartenbudget einen Strich durch die Rechnung?
Ja,
das ist die Frage. Ne? Muss man abwägen. Ja. Es wäre natürlich schön, immer alles zu haben, aber ja.
Ich habe einen anderen Skin gekauft dafür.
Du hast einen anderen Skin gekauft.
Gerade vor 5 Minuten. Elder Flame Judge.
Oh, ja, gut. Das ist ein Muss. Also da
Drachenschlauch.
Das ist keine Diskussion. Das wäre ja fatal, wenn du es nicht gemacht hättest.
Ich hab's schon, also ich hatte dich schon so oft im Shop und dachte, nee, wann spiele ich denn mal Judge, wenn ich mal Judge? Und ich muss sagen, ich spiele ziemlich oft Judge. Also ich wollte immer noch einen Weg finden darum, aber es ist eigentlich die geilste Judge, ne? Und es kommt auch nichts Geileres mehr als Elder Flame, habe ich das Gefühl. Es ist einfach so ein Meme, dieser Schlauch. Und deswegen musste das mal sein.
Ist mit Abstand bester Judge-Skin, deswegen alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, Daniel.
Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön für diese Ersteinschätzung aus deiner Richtung. Und dann können wir jetzt auch ins Aktuelle wechseln und zwar in die Patch Notes 12.04. Wir nehmen am Dienstag auf, brandheiß kommen sie. Wir veröffentlichen wahrscheinlich aber erst am Mittwoch, weil Herr Czinskis Teil dann erst kommt. Aber trotzdem, brandheiße Patch Notes, wir sprechen direkt drüber. Es ist jetzt kein Riesenpatch, das hast du schon angekündigt, weil eben Master Santiago gerade läuft. Da werden wir natürlich auch drüber sprechen. Aber trotzdem finde ich ein Change hier drin, den man hervorhebt. Muss und mit dem würde ich jetzt auch gleich starten, nämlich Killjoy's Turret. Ich spiele relativ viel Killjoy, da gibt es ja viele Leute, die Killjoy einfach lieben und dieser Turret hat ja irgendwann diese Änderung erfahren, dass dieser Cone, in dem er schießen kann, immer kleiner wird, weil es war wirklich OP, was man mit dem Turret halten konnte. Es ist aber immer so ein bisschen schwierig gewesen, den auszurichten, weil man immer nur 180 Grad wechseln konnte, ne? Er konnte ihn immer nur hin und her drehen und musste sich dann irgendwie komisch hinstellen, um den zu platzieren. Das wurde jetzt angepasst und der Turret verhält sich jetzt so wie Sage's Wall. Das heißt, zweimal auf die Ability klicken ist ein komplettes 180-Grad-Drehen. Und wenn man Rechtsklick gedrückt hält, also den alternativen Feuermodus, wie es hier heißt, dann kann man den Turret wirklich fein justieren und muss sich nicht immer um den Turret selber rumdrehen, sondern kann ihn wirklich aus seiner Position ändern und dann so platzieren, wie man es will. Das ist ein richtig guter Change, wo man sich echt fragt, warum erst jetzt?
Genau, das war so offensichtlich die ganze Zeit vor uns. Man musste sich doch immer da sehr abmühen und verrenken, um am Anfang diesen Killjoy Turret dahinzustellen. Das ist sehr gut. Insbesondere jetzt, wo diese Cone-Changes gekommen sind, also das Sichtfeld des Turrets, wenn er dann wirklich reagiert und anspringt, da würde man ja gerne immer mit dieser Cone, mit diesem Kegel, mit diesem Sichtkegel ja schauen. Und wenn man den Turret dann so in einer Ecke platziert hat, war das aber nicht so gut möglich, wenn man nur diese entweder guckt halt direkt nach vorne oder direkt nach hinten Auslegungen machen konnte. Ne? Und da brauchte man ja fast ein Line-Up, ja, um das dann richtig zu machen.
Ich hab Line-Ups,
das ist jetzt einfach gut. Siehst du, ja.
Ja.
Und jetzt ist Quality of Life hier sehr am Start, dass man das dann auch noch fein justieren kann und hoffentlich den Turret dann ein bisschen besser setzen kann. Ist jetzt kein Buff, aber einfach angenehmer zu spielen und in der hitzigen Situation kriegst du es vielleicht präziser hin. Ja.
Ja, und vor allen Dingen, du kannst noch das alte System verwenden. Ne? Es ist halt so ein bisschen auf dem anderen Knopf. Du drückst halt zweimal E, genauso wie bei Sage's Wall, zweimal C drücken würdest, um die Wall jetzt so zu ändern von der Platzierung. Aber es ist noch möglich und ich denke, das ist eine gute Sache. Soweit zum Killjoy Turret. Es gibt hier noch ein Agent Change zu Sova. Und da steht einfach nur, neue Sprachausgabe für Sova hinzugefügt. Also irgendeine neue Voiceline für Sova, super. Freuen wir uns. Yeah. Ansonsten war es das an wirklichen Neuigkeiten. Es sind eine Menge Bugfixes und irgendwie eine ganze Menge Bugfixes zu Killjoy. Nämlich zu ihrem Nano-Swarm, der in gewissen Situationen immer unsichtbar für Gegner geblieben ist, wenn er auf eine gewisse Weise geworfen wurde. Zum Beispiel, wenn man sich zu schnell in diese Erkennungsreichweite hinein und wieder hinaus bewegt hast. Okay, es war mir nie klar, dass ein Nanoswarm dann unsichtbar bleibt, aber ja, macht schon Sinn, dass das rausgeht. Hattest du mal irgendwie so eine Situation, wo dir das passiert ist?
Also, das weiß ich jetzt nicht. Normalerweise, wenn halt Kildress Molly weiter unterhalb oder oberhalb als die normale Ebene geht, dann sieht man diese Animation halt nicht. Das ist halt auch. Ja, also dieser Nanoswarm, das ist ja auch keine Fläche, ne? Das ist ja quasi, was ist, wie heißt diese Form? Ein Kegel ist es auch nicht, ein Zylinder. Ein Zylinder ist das, ja? So ein Zylinder, der auch einiges auch an vertikaler Reichweite hat. Und da auf Ascent zum Beispiel, auf der B-Side, ja, konntest du den da auf Side werfen und der ging immer noch gerade so auf Lane oder geht er immer noch. Da siehst du auf jeden Fall auch gar nichts vom Nanoswarm, ne? Aber kriegst vollen Schaden. Und das ist halt dieser Zylinder. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier jetzt auch mit wirklich gesagt wird. Also, could remain invisible if you move too quickly in and out of the detection range. Also, was? Nanoswarm hat doch überhaupt gar keine Detection Range. Was ist das denn? Also,
na doch, der wird doch nichts detected. Wo du ihn siehst. Also,
wo du ihn siehst. Okay, ich dachte gerade Alarmbot, wo er dann anspringt mit Detection, ist das gemeint.
Nee, das ist nur, glaube ich, das Sehen und dieses Geräusch, was er dann abspielt, wenn du nah dran bist.
Stehe. Gut, aber das, was ich dann gerade angesprochen habe, wurde Nanoswarm immer noch, der Effekt, wenn er ausgelöst ist, ja, dass das nicht sichtbar ist, das scheint nach wie vor im Spiel zu sein. Ja.
Ja. Genau, ich glaube, er ist dann einfach, wenn man so drin ist in dem Effekt, dann sieht man ihn irgendwie nicht, dann wirbelt es vielleicht so ein bisschen an den Seiten, aber nicht so wirklich da, wo der Nanoswarm dann ist. Ja, und die anderen Patchnotes, die anderen Bugfixes, die habe ich tatsächlich noch nie so wirklich gehört. Ich würde sie aber trotzdem vorlesen, weil sie wieder richtige Bonmots der Creator hier sind von Riot, zum Beispiel bei Jet. Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Soundeffekt für das passive Gleiten von Drift auf der anderen Seite von Astras astraler Spaltung zu hören war. Okay, das ist ein guter Change. Also ja. das war definitiv so nicht gewollt. Auch bei Haber, es wurde ein Fehler behoben, durch den der Sturmschwall kurzzeitig in die nächste Runde übertragen werden konnte, wenn er kurz vor dem Ende einer Runde eingesetzt wurde. Mhm. Der Sturmschwall, Johann. Ja.
Ja, Lucky erfreut sich. Ja.
Mhm. Fade, es wurde ein Fehler behoben, durch den der Indikator für Einbruch der Nacht auf der Minikarte etwas kleiner war als die eigentliche Fähigkeit. Also, da ist wirklich sehr, sehr klein auf der Minimap, muss man sagen, die Ulti von Fade. Ich wusste aber auch nicht, dass sie in echt größer ist. Also, wie soll man das auch feststellen sonst?
Das gibt es so häufig, ne? Also auch mit der Omen Flash oder mit der Brim-Ulti. Das ist halt die Abdeckung auf der alternativen Ansicht nicht der Realität entspricht. Das ist wirklich nervig. Breach-Ult, auch total. Wirklich. Mhm. Also wenn eine Breach-Ult da noch ein Pixel auf der Minimap offen ist, ja, dann kann da ein Gegner stehen und der wird nicht gestunt. Man würde ja denken, okay, dann wird er noch so halb erwischt, der Agent oder so, weil der ja auch irgendwie groß ist, der Agent. Es muss aber wirklich jeder Pixel immer ausgefüllt sein bei der Breach-Ult. Das könnten sie vielleicht auch mal ändern. Ja. Was hier jetzt auch quasi der gleiche Change ist bei Fade, ja.
So, ansonsten bei Sky ist noch ganz lustig, es wurde ein Fehler behoben, durch den Rudel nicht auf der Minikarte angezeigt wurde, wenn Sky eine Angreiferin war. Okay. Das ist alles so geil formuliert. Also eigentlich nicht wirklich interessant, diese Bugfixes, außer eine Sache auf Breeze, nämlich in Armain, da gab es so eine verbuggte Wall, wo man nicht wirklich die Vice Flash und Cypher's Cam reinhauen konnte, weil es einfach nicht so wirklich gepasst hat und immer angezeigt hat, hier kannst du es nicht platzieren. Das geht jetzt. Also wenn man als Verteidiger direkt in A reinguckt, da hinten gegen die Wand, kann man jetzt viel besser diese Weißflash bringt ja nicht wirklich was, aber die Cyphercam ranklatschen. Und auch so ein paar Grafik-Bugfixes auf Breeze sind jetzt behoben. Ansonsten ist da nicht wirklich was drin, außer für alle Leute, die Performance-Probleme hatten in letzter Zeit. Und das ist eine Menge gewesen. Und unter anderem ein Kumpel, den wir oft erwähnen, nämlich der Hyper, der hat sich einen neuen PC bestellt, weil er sowas von FPS-Drops hatte bei Valorant. Und jetzt kommt hier, jetzt hatte ich heute mit ihm gesprochen und er meinte, ja komisch, ich habe gestern Premier gespielt, auf einmal läuft wieder alles ziemlich gut, jetzt wo ich einen neuen PC bestellt habe. Und vielleicht liegt das an diesem Change, weil PC-Teile nicht günstig im Moment, Leute, das müsst ihr denken. Es ist wirklich das Teuerste, was man im Moment kaufen kann. Und jetzt steht hier, diese Performance-Bugfix. Seit der Veröffentlichung von Patch 12.03 haben einige Spieler erhebliches Stottern festgestellt, also Lags. Wir haben einen Hotfix aufgespielt, der das Stottern teilweise behebt und veröffentlichen mit diesem Patch eine solidere Lösung. Also eigentlich sollte es schon besser sein. Ich habe auch gemerkt, letzte Woche hatte ich zwei kleine Patches runtergeladen bei Valorant. Zweimal wurde da so ein bisschen nachgebessert und ich glaube, das könnte schon die Lösung des Problems gewesen sein. Bei manchen Leuten, die da wirklich Performance-Probleme hatten. Aber so ist es auf jeden Fall eine gute Sache, dass das jetzt reinkommt.
Das klingt auf jeden Fall so. Ja, sehr, sehr gut. Mhm.
Dann hast du ja eben schon angesprochen, ne, dass wir schon möglicherweise den neuen Map-Pool wissen. Da wurde jetzt einiges geleakt oder auch schon bekannt gegeben. Ich weiß gar nicht, wie aktuell der Stand ist, aber angeblich sollen Abyss und Corrode rausgehen und Lotus und Fracture reinkommen. Also wieder kein Ascent in der nächsten Rotation. Abyss und Corrode raus, Lotus und Fracture rein. Oh, ich weiß nicht, ob ich so ein Fan davon bin.
Ja, also besser jetzt Ascent schon wieder. Also ich lieber Fracture als Ascent, muss ich sagen, weil Fracture ist ja auch ewig ist nicht mehr gespielt worden. Wir hatten es jetzt kurz einmal drin, war dann aber auch schnell wieder raus. Das finde ich schon gut. Und Corrode und Abyss raus?
Ja.
Okay, Abyss raus finde ich sehr gut. Corrode ist, die Map geht in Ordnung, das ist schon alles ganz cool. Aber Abyss ist nach wie vor einfach so ein Rotationsgespiel und so ein B-Gespammer die ganze Zeit, weil das mit Abstand die bessere Side immer noch für die Angreifer ist, auch wenn man sich da jetzt mit dem Rework auch ein bisschen mehr machen kann als Verteidiger. Und ansonsten Lotus, der geht, denke ich, auch völlig klar. Wird sehr häufig gespielt, ne? Also sieht man auch sehr häufig.
Ja.
Lotus und Descent hätte ich jetzt wirklich das Langweiligste gefunden. Deswegen, ich finde es gut, dass Fracture da ist. Meine ehemalige Hassmap, aber sie ist jetzt wirklich so lange raus gewesen, dass ich sie wieder haben kann.
Aber Johann, darf ich dich erinnern, Fracture war letztens auch wieder kurz drin, ne? Also vor einem Jahr ungefähr, da kam sie kurz rein, ja. Und dann haben wir auch gesagt, ja geil, also wir haben sie ja früher gehasst, aber jetzt mal wieder spielen. Und nach ein, zwei Wochen meinten wir dann, ja, jetzt reicht's auch schon wieder, ne? Also gar keinen Bock auf Fracture. Also ich bin gespannt, wie sich das jetzt mal zeigt, weil vielleicht werden ja auch ein paar Changes drauf sein, denn wir haben zum Beispiel Screenshots gesehen von Lotus, wo man sieht, okay, dieses Loch auf der B-Side wurde geschlossen. Kann das jetzt ein Anzeichen dafür sein, dass noch mehr Reworks da reinkommt? Es ist ja immer so ein Ding, wenn Karten jetzt länger draußen sind, dann wird häufig auch noch was geändert und vielleicht ja auch jetzt.
Mhm. Ja, genau, man hatte das in einem, ich glaube, so ein Haber-Video hatte man das gesehen.
Mhm, genau, also haben wir auch in den Shownotes zur Not, ne?
Genau, dass da was in Lotus, an Lotus geändert worden ist. Einmal das und dass der Plan-Spot auf A jetzt anders ist. So ein bisschen. Mhm. Eigentlich soll der hinter dieser Box jetzt nicht mehr da sein. Was wir gerade hier bei Twitter sehen, also bei was wir verlinkt haben, die Standard-Default-Plan-Spot für Angreifer ist ja hinter dieser Box.
Mhm.
Da soll man angeblich nicht mehr planten dürfen, hatte ich gesehen. Aber ja, ansonsten ist da noch eine neue Schräge eingezeichnet. Die Schräge war nicht da. Das war vorne gerade Wall, ne? Oder?
Die Schräge.
Ich mit diesem bei dem Lotus Rework 1.
Ja, stimmt. Stimmt. Ja, das war eine gerade Wall und vor allen Dingen war da doch
2, ja.
Ja. Es sieht irgendwie so ein bisschen anders aus. Also ich glaube, der A-Side wurde reworked und auch dieser Exit da in der Mitte von den Verteidigern, beziehungsweise die A-Mitte bei den Verteidigern. Schaut euch das am besten mal auf den Screenshots an, dann seht ihr das ja schon. Also es wird ja nicht mehr so lange dauern, bis es dann reinkommt nach Master Santiago. Da wird dieser neue Map-Pool kommen und vor allen Dingen wird da auch ein neuer Agent kommen. So viel ist, glaube ich, mittlerweile klar. Es gab genug Leaks und es gab auch schon Teaser. Wir wissen bisher, dass der Agent aus Kroatien kommt. Das freut viele Kroaten aus meinem erweiterten Freundeskreis. Die haben sich da schon drüber gefreut. Mimori hat auch schon getweetet. Er hatte das dann gleich gesehen, dass da was Kroatisches steht. Das konnte er dann gleich erkennen. Obwohl, ich glaube, es waren Koordinaten, die nach Kroatien führen. Und jetzt gab es auch noch einen Tweet, wo der Leaker sagt, now I can confirm our new agent has a heal ability, both can heal enemies and allies. Also der neue Agent soll eigene Mitspieler und auch die Gegner heilen können. Also das hört sich verrückt an. Also es hört sich eher an wie so eine Heilsphäre, wo man durchlaufen kann, wie dieser Stim-Beacon von Brim, der früher auch wirklich Gegner beschleunigt hat. Das wissen, glaube ich, auch viele gar nicht mehr.
Ja. Das ist das Einzige, was man so wirklich weiß, ne? Also ist auch wieder ein Kanga-Video dazu gesehen, können wir auch noch reinpacken. Das ist eher Verschwörungstheorie, anstatt dass jetzt wirklich ja. Informationen da tatsächlich irgendwie wertvoll sind, ne? Oder dass man den trauen kann. Genau, also aber es scheint wohl irgendwas mit Heal wieder reinzukommen. Momentan haben wir nur 2 Agents. Das ist einmal Sky und Sage, die andere Spieler healen können. Ne? Natürlich dann auch noch Rainer Clove mit Selfie. Aber wirklich andere Spieler können nur Sky und Sage. Und eigentlich wäre ja mal wieder, was wäre denn dran überhaupt? Ein Initiator, denke ich doch, wäre mal wieder dran.
Vom Gefühl her schon, ja.
Ich check's gerade noch mal kurz hier auf der Fandom-Seite. Genau, wir hatten jetzt Vito als Sentinel, davor Waylay Duelist, Terror Initiator, Vice Sentinel, ja, ein Controller wäre wieder dran, richtig. Also, ja, Clove. Aber dass jetzt ein Controller healen kann, weiß ich nicht. Ich meine, sie hatten es auch vorher durchbrochen, ne? Also, wir hatten jetzt ja relativ zackig 2 Sentinels hintereinander, Weiß und Vito. Da wäre jetzt, mit Vito wäre eigentlich auch schon ein Controller dran gewesen. Vielleicht jetzt mal tatsächlich. Wirklich. Muss man sehen. Ansonsten wird das eigentlich immer sehr, sehr gut durchgehalten, dass alle Agents sich abgewechselt haben, ja, müssen wir mal sehen. Was könnte denn healen? Das wäre dann ja sonst Initiator Sentinel, klingt eher danach, vielleicht jetzt ein healender Controller, um das Ganze voll zu machen, ne?
Also Sentinel kann eigentlich nicht sein, ne? Wir können nicht zwei Sentinels in Folge haben, das würde mich schon sehr, sehr wundern. Aber ich meine, wir haben ja mit Harbor jetzt schon einen Controller, der gereworked wurde. Vielleicht sehen die das als neuen Release. Und gleichzeitig haben wir dabei Harbor einen Controller gekriegt, der eine Initiator-Ability hat mit diesem Molly, der anzeigt, ob er jemanden getroffen hat. Also die Grenzen verschwimmen immer mehr. Vielleicht jetzt eine Heal-Ability für einen Controller gar nicht mehr so ein großes Tabu. Ich würde mich eigentlich freuen, wenn die Rollen nicht mehr so starr sind, sondern wirklich diese Kreativität, die Valorant ja auch bieten soll, den Spielern überlassen wird und man einfach schauen kann, okay, was genau fehlt uns jetzt im Team, unabhängig das jetzt an der Rolle festzumachen.
Mm, ja. Ja. Ja, das finde ich auch gut. Harbor Rework ist doch nicht in der Ranked Queue angekommen.
Der Ranked Queue nicht, ne?
Letzte Woche mal einen Versuch gestartet, wurde ich direkt runtergerannt, weil ich diesen Agent gepickt habe. Ja. Man kennt das. Also der Rework ist noch nicht so in den Köpfen drin bisher.
Ja, ich habe es auch ein, zweimal probiert. Es ist einfach kein Ranked Agent, ne? Also Es ist einfach schwer zu spielen. Man muss eigentlich immer Double Controller haben und habe eher als so ein Flex-Innie-Smoker, der dann Deep-Kontrolle nimmt. Also das ist, glaube ich, jedenfalls im Pro-Play immer so das Ding. Wir haben es jetzt auf den Split-Finals auch gesehen, dass der Haber auf Abyss gespielt wurde, ne, und da immer als Verteidiger die diepe Mitte-Kontrolle genommen wurde, weil Haber eben von dem A-Side aus auf Abyss die ganze Mitte für die Attacker wegsmoken kann, ne? Die das dann eigentlich die ganze Mitte retaken müssen, bevor sie Map-Kontrolle haben. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber das ist halt nichts, was du im Ranked so spielst, ne? Erklär das mal irgendeinem wüten, testosterongesteuerten 16-Jährigen, dass du jetzt gerne diebe Mitte-Kontrolle auf der Verteidigung spielen willst. Also
keine Chance. Ja.
In einem von 100 Fällen wirst du da nicht beleidigt. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Deswegen würde ich sagen, ja, bitte, Johann?
Ja, nee, ich wollte nur sagen, auf Abyss, was einer der Hauptmaps ist, ist natürlich das Trollpotenzial auch sehr hoch, weil man sie ja auch immer sofort runterspringen kann. Was mir dann auch so vorgekommen ist. Deswegen habe auf Abyss mit Vorsicht zu genießen.
Absolut. Und wir sollten auch mit Vorsicht genießen unsere Predictions zum neuen Agents. Obwohl wir jetzt ein paar Mal richtig lagen, ist es halt immer, ja, wir werden es erleben. Wir werden es im Finale von Santiago erleben, denke ich, was der neue Agent dann tatsächlich bietet. Und Santiago ist auch das Stichwort. Es gibt wieder Sachen abzuholen. Wenn ihr die Streams schaut, gibt es natürlich Twitch-Drops. Das ist einmal der Titel Bakan. Das Graffiti, Graffiti nennen die das, das Spray wird hier Graffiti genannt. Barida und noch ein Titel, Visionario. Okay, es ist wirklich nichts Geiles, was man sich da abholen kann.
Visionary, also, ja.
Visionary. Okay, ja. Es ist nicht so wirklich geil, was man da sich abholen kann fürs Gucken, oder?
Nee. Überschaubar, nee. Aber es ist für lau, ne? Also.
Ja. It's for Lau, was nicht für Lau ist, aber dafür auch geiler ist, die Merch Collection, die zu Master Santiago rauskommt. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen. Es gibt einen Trikot, es gibt einen Hut, es gibt ein T-Shirt, es gibt einen Hoodie. Also wie immer für Masters gibt es so eine Merch Collection. Wenn ihr dazu greifen wollt, findet ihr den Link natürlich in den Shownotes. Und mir kribbelt es ein bisschen in den Fingern, Johann. Wollen wir zu eSports gehen und wirklich mal über Master Santiago sprechen?
Ja, bitte.
Let's go.
Yo, und dann ging es endlich los. Master Santiago, lange hat's gedauert. Oh, die Pause war, hat meinem Second Screen gar nicht gut getan. Also der hat sich schon ganz einsam gefühlt. Wir hatten ja noch den Clash, aber das war ja auch eher so ein halbes Turnier. Naja, egal. Master Santiago ging dann los. Die Fans in Chile sind sehr gut drauf. Das ist schon mal etwas sehr, sehr Positives hervorzuheben. Sie sind mit Leidenschaft dabei. Haben mich so ein bisschen an Frankreich erinnert, was ja auch sehr leidenschaftliche E-Sports-Fans sind. Das sehen wir jetzt auch in Santiago. Das ist ziemlich cool. Es wird auch immer geboot und gepfiffen, wenn die Leute saven. Ne? Wenn man das vielleicht als Tipp vielleicht noch abstellen könnte, dann wäre es wirklich die perfekte Crowd. Ja, ansonsten macht das hier wirklich Spaß, in Chile mitgenommen zu werden.
Ja, du so. Musst mich auch mal so ein bisschen mitnehmen, Johann, weil ich habe wirklich das ganze Wochenende keine Zeit gehabt, Spiele zu gucken. Ich freue mich schon so selber jetzt hier den Podcast zu hören und mich abholen zu lassen. Was ist überhaupt passiert?
Genau, du warst ja selbst bei den Split Finals, ne? Deswegen, ich habe alles gesehen, ich habe alles geguckt. Naja, schauen wir erstmal an. Der erste Tag war doch sehr langweilig. da gab es Gentlemates gegen Edward Gaming und Energy gegen Chile Gaming. Und wie vermutet und auch schon in der Vergangenheit gesehen, hängt die chinesische Szene noch so ein bisschen hinterher. Da waren wirklich so ein paar Head-Scratcher-Plays, was eigentlich. Ja, wo man wirklich, was echt einfach so individuelle Ranked-Fehler sind, wenn man unkonzentriert sind. Also da, man kriegt irgendwie zwei Entries und dann wird einfach mal gepiekt und dann spielt man halt nochmal gepiekt und dann voll unnötig. Und dann ist es auf einmal eine 3 gegen 3 Situation. Das haben NRG und Gentlemates eiskalt ausgenutzt und ja, zweimal die chinesischen Teams, Edward Gaming und Chilai, platt gemacht. So, dann am Tag darauf, am Sonntag jetzt, gab es dann den ersten Banger, G2 gegen Paper Rex. Das war ein gutes Spiel, das hat Spaß gemacht, so richtig knapp wurde es dann aber doch nicht. Insane Plays waren dabei, insane Schüsse dabei. Bisher im Turnier leider noch nicht so gut angekommen ist Baby Bay, der G2 noch so ein bisschen zurückhält. Aber Trent hatte auch einen Generational Whiff, ja, auf Davai, der da aus einer ISO-Ult rausgekommen ist. 1 gegen 1, das tiltet dich, glaube ich, so doll. Stell dir vor, da kommt jemand aus einer ISO-Ult raus und du whiffst das. Es ist so verständlich, ja, und es passiert mal. Und auch wenn man den Clip sieht, verlinke ich auch noch mal, wenn man den Clip sieht, sieht es doch irgendwie komisch aus, weil das noch irgendwie da so ein Höhenunterschied ist. Aber du kannst es halt nicht machen. Es geht halt einfach nicht, das kannst du nicht missen. Und ist es halt schnell vorbei, 13 zu 5, hier Paper Rex haut da G2 weg. Was man dazu noch sagen muss, Forsaken, dem fehlen insgesamt, ist ja so ein Flex-Spieler, man hat ihn schon auf jedem Agent gesehen und tatsächlich ja auf jedem Agent. Also Viper war jetzt noch ein Agent, der gefehlt hat bei einem offiziellen Turnier und einziger Agent, der noch fehlt, ist Gecko. Ansonsten hat Forsaken wirklich jeden Agent gespielt, den Vito? Es gibt. Ja. Hatte letztens ein Vito auch, hatte, glaube ich, was war das? 36er-Bombe gemacht? oder irgendwie noch mehr? First time Vito. Ja.
Ist das krank, Mann.
Das war dann noch in dem. In der Pacific-Region, das ausgespielt worden ist.
Wow.
Genau, so. Und jetzt auch hier Match-MVP 23-11 auf Viper, first time, absolut insane. Forsaken macht hier langsam. Einiges macht vielleicht so Aspas den neuen Goat-Titel streitig, kann man schon sagen. Forsaken ist immer dabei. Hat jetzt auch in einem weiteren Spiel gegen NRG, was dann am Folgetag war, oder die nächste Paarung für Paper Rex war. Ja, war auch dann genau an dem Montag. Und das war die beste Serie. Also, wenn ihr euch ein Match angucken wollt, dann nehmt auf jeden Fall Energy gegen Paper Rex in ein super cooles Ace mit so einem Mind-Gameplay noch am Ende. Entscheidet es Forsaken wieder mal. Insbesondere, wenn es auf den ankommt, dann ist wirklich Verlass. Aber geiles Game. Also 13-10, 10-13, 13-11 hier. Energy spielt auch richtig, richtig gut, aber Paper Rex gerade so ein bisschen besser. Und die sind wirklich das Team, was es gerade zu schlagen gibt.
Es ist immer komisch bei Paper Rex. Sie können das beste Team der Welt sein, sie können eine richtige Downphase haben, aber man muss irgendwie immer mit ihnen rechnen. Das ist wirklich krass und das schon seit wirklich langer Zeit. Ich bin diese Goat-Diskussion zwar so ein bisschen leid, aber trotzdem würde ich fast, also für mich wäre in der Diskussion auf jeden Fall Forsaken auch schon über längere Zeit immer höher zu ranken als Aspas, weil, also dieser Map-Pool, wer hat denn so einen Map-Pool? Das ist gottlos, der kann jeden Agent.
Also Agent-Pool meinst du, oder?
Ja, Agent-Pool, sorry, ja.
Ja, absolut. Insane, ja, absolut krank. Ich suche hier gerade noch, was war denn das Vito-Game, das schaue ich gerade. Naja, auf jeden Fall, der über 30 gemacht war, richtig kranke Performance da. Und ja, da sind wir auch schon jetzt fast bei dem aktuellen Stand. Genau, ich habe es jetzt gerade gefunden. Das war gegen RRQ, auch für das im unteren Finale. 35-16 geht er da in regulärer Spielzeit auf Vito. Insane. Nächster Frogger in seinem Team 2016, Jing. Naja, Forsaken ist auf jeden Fall ein Spieler, mit dem man rechnen muss. Um das Ganze jetzt noch zu vervollständigen, ein Match hat jetzt gestern noch gefehlt. Das war das europäische Duell Gentlemates gegen Team Liquid. Das war ja die 1-0 Paarung, also das Schweizer System hier weiterhin, ne? Und damit war klar, ein Team aus EMEA qualifiziert sich jetzt auf jeden Fall. Und es war sehr überzeugend dann Gentlemates. Auf der ersten Map hat Liquid noch mitgehalten, ging auf frühen Führung, aber dann 13-3 auf Bind. Sehr, sehr deutlich. Spieler, den man da hervorheben muss, ist Martin, der besser Yoru wahrscheinlich gerade ist auf der Welt und auch wirklich zeigt, wie broken der Agent nach wie vor ist. Yoru-Nerf wäre, glaube ich, mal langsam überfällig.
Aber hatte ja gerade einen Nerf, ne? Also das finde ich auch so
Klein.
Ja, aber ich finde es krass, wie wenig ihn dieser Nerf gehittet hat. Also ich finde das gar nicht zu unterschätzen. Ich meine, sein TP macht ein Geräusch da, wo er TP't und da, wo er rauskommt. Ne? Also das finde ich schon krass. Mhm. Vorher nur da, wo er rauskommt. Und in seiner Ult kann er nur noch einen TP platzieren, nicht mehr Leute flashen, nicht mehr seinen Klon machen. Also ich finde das gar nicht so einen kleinen Nerf. Was ist es dann, was würdest du sagen, was ist denn genau diese Einzel-Ability, die Yoru so unverzichtbar macht?
Also ich glaube, du müsstest ihm einen TP wegnehmen.
Also nur noch einen?
Ja, der refreshbar ist, aber zwei TPs, weil der immer weg kann. Er kann immer weg. Und dann TP't er einmal für die Rotation rein, haut direkt den nächsten TP raus, ja, egal wo er ist. Auch wenn er sich gerade auf eine Site teleportiert hat, kann er halt immer noch eigentlich gefängnisfreikartenmäßig da rauskommen, ne? Wenn er springt. Wenn er springt, ein teleportierender Yoru, der springt. Habe ich noch nicht getroffen, glaube ich. Habe ich in meiner Laufbahn, glaube ich, noch nicht getroffen. Und das ist, glaube ich, eine Mechanik, die immer noch viel zu stark ist. Man könnte sagen, Klonteurer machen nur noch eine Flash oder sowas. Aber in erster Linie erstmal ein TP weg.
Mhm. Ja, da würde ich, glaube ich, mitgehen. Weil dann hat er immer noch die Chance, na gut, mit zwei Kills sich das zu holen. Aber ja, doch, ich glaube, es ist genau der richtige Change. Ich glaube, das wäre genau der richtige Change. Ja, ein TP weg.
Ja.
Lässt sich hören.
Ja, weil dann hast du halt, der Value von Yoru ist halt auch, dass er dann, wenn er möchte, entweder aus einer hitzigen Situation rauskommt oder halt einfach da ist, wo er vorher nicht war, um dann zum Beispiel mit zu verteidigen oder so. Ne?
Ja.
Aber ihm diese beiden Möglichkeiten auf einer Site zu geben, ist krass. Ist krass. Er ist immer da und kann immer TP.
Es läuft dermaßen ein. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir sowas bald sehen, ja.
Ja, genau. Genau, so, das waren dann die Spiele. Es gab noch so einen kleinen Aufreger, denn nach den ersten Spielen, nach den ersten vier Matches, musste ja neu gezogen werden. Schweizer System ist es ja so, da werden dann die 0-1 Paarungen, also alle Teams, die verloren haben, müssen dann da muss dann gelost werden, wer als nächstes gegeneinander spielt und auch bei den 1-0-Teams. Also es muss halt einfach so ein Draw nochmal geben und da ist jetzt ein Fehler passiert. Anstatt, dass die ersten beiden gezogenen Teams untereinander in verschiedene Partien gezogen worden sind, haben die gegeneinander gespielt. Das steht im Regelwerk nicht so, das hat Strohgeländer und Dizzy haben das im Discord auch nochmal schön erörtert. Das sieht man da genau im Regelwerk nochmal und es war jetzt falsch gezogen worden. Jetzt ist natürlich die Frage, was machst du? Ne? Was machst du? Riot hat sich dazu entschieden, wirklich alle Leute spät nochmal aus ihren Betten zu holen, alle Coaches, weil die dabei sein müssen, um dann nochmal so einen inoffiziellen Draft in so einer, charmanten, weiß ich nicht, Konferenzraum da irgendwo in so einem räudigen Hotel nochmal zu machen.
Ja.
Das hat jetzt für einige Aufreger gesorgt. Es sind dabei die schlechteren Paarungen, die uninteressanteren Paarungen auch rausgekommen. Und wir hatten halt dieses EMEA-Match, weswegen du ja eigentlich nicht das internationale Turnier hast, ne? Deswegen waren auch viele, glaube ich, unzufrieden mit diesen schlechteren Paarungen. Ja, warum haben sie das trotzdem gemacht? Vielleicht einfach vorbeugend, damit sich da kein Team beschweren konnte. Oh, das wurde nicht wie im Regelwerk gemacht, jetzt ist das ganze Turnier illegal, ne? Hätte man da vielleicht aber auch bisschen lenient sein können und hätte man das durchwinken können, Daniel? Was meinst du?
Oh, ist, glaube ich, ganz schwierig. Egal, wie du es machst, machst du es falsch, würde ich sagen. Also jeder würde meckern. Vielleicht hätte man es einfach früher so machen sollen, wie man es gemacht hat. Aber das ist natürlich Hindsight. Also ich glaube, es geht schon in Ordnung. Also ich würde sagen, lieber mit den Regeln gehen und sich später da nichts vorwerfen lassen. Weil mit den Regeln kannst du alles erklären, aber nicht mit, okay, wir haben es jetzt mal verkackt und machen es so. Also da wird dir immer jemand sagen, ah nee, ihr habt ja doch was gemauschelt.
Ja, das ist so. Ja, wahrscheinlich der Weg des geringeren Übels, dann einfach neu zu drawen. In der Kommunikation gab es in der Kommunikation wieder Aufregung, weil die Coaches wohl davon erfahren haben, als es getweetet wurde von Leo, dem Head of Esports. Naja, das ist dann so, irgendwie müssen sie es erfahren. Naja, gut. Das war's jetzt aber erst so zum Masters Santiago. Also Gentlemates und PX sind jetzt als 2-0-Teams schon qualifiziert. Und wir müssen jetzt natürlich heute Abend, am Dienstagabend, sind jetzt erstmal die 0-1-Paarung. Edward Gaming gegen T1 und Xilai Gaming gegen G2 Esports. Könnte man jetzt vermuten, mit der Performance, die man gesehen hat in der ersten Runde von chinesischen Teams, dass sie jetzt wahrscheinlich einfach beide rausfallen. Alles andere wäre eine Riesensensation, muss man sagen, jetzt vor dem Spieltag. Also wenn T1 oder G2 hier 0-2 rausgehen, muss man dann noch mal sehen. Die Teams, die dann 1-1 auf die Gewinnerteams warten, sind Team Liquid und NRG. Da wird es dann auch noch mal ordentlich knallen. Das Ganze ist dann morgen am Mittwoch, sodass es dann Mittwochabend erstmal zu Ende ist. Die Swiss Stage und die Playoffs beginnen dann auch schon am Freitagabend wieder.
Yes.
Soweit erstmal zu Masters Santiago. Alle Links dazu, was wir besprochen haben, in den Shownotes. Dann gab es noch hier, eigentlich ist es ansonsten sehr ruhig um andere Teams. Ein Team, was ja wirklich gestrauchelt ist, jetzt in der Americas-Region, war Sentinels, die keine gute Leistung abgerufen haben. Die wollen jetzt hier so ein Rebuild machen. Schon gesetzt ist der neue Headcoach Ewok, der ersetzt Kaplan, der lange Zeit Sentinels Headcoach war. Ewok kommt frisch aus der Pacific-Region, hatte Rex Regum Qorn, die jetzt mit dem neuen Coach die Qualifikation knapp verpasst haben. Der wurde jetzt im November oder im Oktober 2025 wurde der ausgetauscht und der kommt jetzt zu Sentinels. Was auch noch eine Nachricht ist, das ist so halb nicht bestätigt, so ein Gerücht, aber anscheinend wird er irgendwie getryoutet, wo es auch viele Memes drüber geht. Es scheint so, als wenn Tenz jetzt sein Debüt macht, sein Comeback macht, nicht Debüt, aber sein Comeback wieder macht nach längerer Pause und jetzt gerade frischer Trennung, dass er da jetzt wieder mehr Aufmerksamkeit für den E-Sports vielleicht wieder hat. Fragezeichen. Mit dabei ist auch der Altspieler von G2, Jonah P., der jetzt ja auch bisher kein Zuhause hatte bei dem Kickoff-Turnier. Dann sehen wir Tenz und Jonah P. in Stage 1 für Sentinels.
Ja. Ich sag einfach mal das, ja.
Damit kann ich leben, ja, damit kann ich auch was anfangen. Mhm. Ich glaube, Tenz kommt einfach wieder zurück. Es ist auch einfach für den Content zu stark bei Sentinels. Kann er da jetzt wirklich was vom Teller reißen? Ich weiß nicht. Ich glaube, diese Zuma-Kids sind einfach zu stark. Dafür ist Tenz auch zu alt. Also, ist leider so. Der ist 25. So, ne? Das ist schon in der Endblüte einer E-Sports-Karriere, insbesondere bei FPS-Shootern. Naja.
Es ist leider so, ja. Aber ich hatte so ein Statement auch gesehen von dem Geschäftsführer von Sentinels, ne, von dem CEO. Und da fand ich auch hochproblematisch, sowas als Geschäftsführer zu sagen. Aber er hat gesagt, wenn Tenz hier wieder spielen will, dann hat er jederzeit, wenn er mich fragt, hat er hier wieder einen Vertrag und einen Spot im Team. Das ist natürlich ein Untergraben jedes IGLs dieses Teams. der vielleicht auch mal sagt, ja gut, Tens, ja, ist eine Reichweite und alles, aber vielleicht muss ich den jetzt nicht noch in meinem VCT-Team haben. Aber ja, Tens ist kein schlechter Spieler, versteh mich nicht falsch. Aber ich glaube, für das Geld, was du für Tens ausgeben musst, könntest du dir auch andere gute Spieler holen. Aber ja, lass uns das beobachten. Ich möchte jetzt hier auch nicht Tens bashen.
Ja, ja, mal sehen. Also er wird auf jeden Fall die Klicks auf Social Media bringen, wird Tens selbst die Klicks im Spiel bringen. Das müssen wir dann sehen. Ich habe auch eher meine Zweifel, aber ja. Auf jeden Fall ist da einiges in Gange und das macht doch eine interessante Stage 1-Bühne hier fertig, wenn Masters durch ist. Gut, das waren erstmal so die wichtigsten Nachrichten aus dem internationalen E-Sports und wir kommen jetzt zum Dach-E-Sports.
Dach-E-Sports. Wer holt sich die Valorant-Krone im deutschsprachigen Raum? Von und mit Hetschinski.
Hey Leute, Hetschinski wieder hier für die Dach-News beim Neue Deutsche Valorant-Podcast. Wir haben über einiges zu sprechen, deswegen legen wir direkt los. Wir fangen mal chronologisch an, habe ich mir für diese Woche gedacht, und starten mit dem EMEA Clash Recap. Und ich muss mir den kurz nochmal aufrufen, das geht ganz schnell, damit ich euch auch nichts Falsches erzähle. Wir hatten einen Dachvertreter, das war Focus, und die sind gar nicht so schlecht ins Turnier gestartet, haben ihr Match gegen UCAM, ihr Auftaktmatch, mit 2-1 gewonnen und durften dann sogar gegen Team Vitality antreten. Da haben sie erst auf die Fresse bekommen auf Abyss, hätten Breeze aber sogar gewinnen können und Vitality ist hier ohne Zweifel eines der stärksten Teams dieses Turniers gewesen. Vielleicht nochmal als kleine Auffrischung, hier haben die besten Tier 2 Teams gegen die VCT EMEA Teams gespielt, die nicht bei den Masters Santiago dabei sind und dann haben noch Teams wie Pacific oder Fnatic gesagt, dass sie da nicht dran teilnehmen wollen. Wie auch immer. Vitality hat da Focus ins Lower Bracket geschickt und im Lower Bracket ging es dann für Focus gegen Beşiktaş Esports aus der Türkei und da hat Focus leider gar nicht gut ausgesehen. Konnten die erste Map zwar gewinnen und da waren alle noch guter Dinge, dass sie eine Runde weiterkommen können. Aber tatsächlich hat Beşiktaş dann den Reverse Sweep geschafft mit 13-8 und 13-7 auf Breeze und Bind, hat Beşiktaş das gewonnen und dann war der Run für Focus auch schon beendet. Also ein Sieg und 2 Niederlagen für Focus war jetzt nicht so geil und das natürlich auch mit den Finals direkt vor der Tür. Die hatten definitiv ziemlich viel zu spielen. Aber vom EMEA Clash gibt es aus Dachsicht noch eine richtig coole Neuigkeit und zwar hat Prox auch bei Enterprise Esports gespielt und die haben ebenfalls an dem EMEA Clash hier teilgenommen und nicht nur er hat dort gespielt als Dachspieler, sondern auch Lime und Illuri, die ihr ja noch kennt vom Maus-Lineup. Das sind amtierende deutsche Meister in Valorant, die da zusammen mit Prox bei Enterprise Esports gespielt haben und die haben am ersten Tag echt sehr schlecht ausgesehen, haben gegen die Stallions verloren, was auch echt alles super knapp war im Endeffekt. Stallions übrigens aus der MENA-Region. Aber der Lower Bracket Run von Enterprise, der konnte sich richtig sehen lassen. Mit 2-0 Carmine Corp geschlagen aus der VCT EMEA. Dann Joblife aus Frankreich mit 2-0 weggebügelt. Also zweimal die französischen Teams hier rausgeschmissen. Dann kam mit Giant X im Lower Bracket Final das nächste VCT EMEA Team. Und das konnte Enterprise auch mit 2-1 schlagen. Da haben sie die erste Map verloren und dann einen Reverse-Sweep hingelegt, der geiler nicht hätte sein können. 13-2 und 13-1, also die haben Giant X sogar gestompt auf den letzten beiden Maps. Und dann waren sie im Grand Final gegen das nächste VCT-Mehr-Team, gegen Foot Esports. Und die konnten sie sogar richtig deutlich mit 2-0 schlagen, mit 13-5 und 13-9. Und das ist eine Kampfansage von Enterprise. Nach diesem echt schlechten ersten Tag sind die da durchs Lower Bracket marschiert und haben sogar als Challenger-Team den EMEA Clash gewonnen. Im anderen Bracket übrigens hat Vitality gewonnen. Also es gibt immer 2 Sieger beim EMEA Clash. Und Vitality war dann wirklich zu erwarten, dass sie gewinnen. Aber dass es eben ein Challenger-Team schafft, das zu gewinnen, ist halt wirklich schon sehr, 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 sehr stark. Ja, damit gab es für Prox und Enterprise insgesamt 7.500 Euro Preisgeld, hat sich also auch nochmal gelohnt. Focus ist da am Ende ohne Preisgeld rausgegangen, ein Sieg mehr und sie hätten 1.250 Euro zumindest mitgenommen. Das war aber eher so ein kleines Zwischenturnier. Trotzdem eine coole Sache, dass es das gab und ich glaube, dieser Vergleich zwischen Tier 1 und Tier 2, der tut der Szene sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu den Finals, Leute, und wir haben natürlich schon in einer Podcast-Folge ausführlich über die Finals gesprochen, deswegen mache ich hier jetzt auch keinen großen Recap, das könnt ihr euch alles nochmal in unserer letzten Folge anhören, aber natürlich hier der Vollständigkeit halber, die Alternate Attacks Rubies sind die neuen Queens Champions und das auch sehr, sehr deutlich, das war ein unglaublich entertaining Match offline, was da stattgefunden hat. Die Energie auf der Bühne war super geil. Die Coach-Cams haben richtig geil ausgesehen. Also das solltet ihr euch anschauen. Ich will an der Stelle vielleicht einfach nochmal sagen, Hut ab vor Celias Leistung bei den Alternate Attacks Rubies. Die ist gerade mal 16 Jahre alt geworden. Die spielt gerade ihre erste Season. Ist direkt nicht nur Game Changers Main Event, sondern direkt in den Playoffs gewesen. Also auch europaweit sehr weit oben mitgespielt. Und sind wir ehrlich, die Rubies hätten da eigentlich weiterkommen müssen. Shoutouts an Blossi, die hat mir das mehrmals gesagt an diesem Wochenende. Und dann gewinnt sie direkt ihren ersten Titel in ihrer Rookie-Season. Also ich glaube, dass Celia eine große Zukunft vor sich hat. Ja, und dann natürlich in Challengers Dach, da gab es den 5. Titel für CGN Esports. Das freut mich vor allem für Samet, denn der ist damit der erste Österreicher, der den Dachtitel für sich beanspruchen kann. Ne? Und ich glaube, da ist er auch mächtig stolz drauf. Natürlich freut es mich auch für Vince, denn der hat seine erste Season als Ingame-Leader und direkt einen deutschen Meister gemacht. Also ich denke, das ist auch ein sehr gutes Zeichen für ihn. Ja, dann hole ich euch noch ein bisschen zu dem Project V Pro Series Playoffs ab. Da stand ja die Frage noch im Raum, wer Valorando ins Grand Final folgt. Und das Grand Final ist auch schon gespielt worden. ATX Evo ist im Lower Bracket Halbfinale gegen eSports Cologne rausgeflogen. Und eSports Cologne gewinnt dann auch noch 2-0 gegen die Glacial Guardians im Lower Bracket Finale. Also auch ein richtig krasser Lower Bracket Run von eSports Cologne hier, die ja auch ein eingetragener Verein sind. Und damit, mit diesem Sieg über die Glacial Guardians, hat eSports Cologne nicht nur das Grand Final erreicht, das sie am Ende 0-3 verloren haben gegen Valorando, sind also nur Zweiter geworden in der Project V Pro Series, aber diese Top 2, nämlich Valorando und eSports Cologne, die spielen auch in der Relegation um den Aufstieg in die Challengers Dach zum zweiten Split. Das findet in ungefähr 2-3 Wochen statt. Ich glaube eher 3 Wochen. Ich habe den Termin jetzt gerade nicht genau im Kopf, aber ist auch nicht mehr allzu lange hin. Und davor, Leute, da sind wir nicht schon fertig mit der Project V Pro Series, davor findet noch der Dach-Qualifier zum Challengers EMEA-Turnier statt. Und ich glaube, ich hatte das nicht so richtig auf dem Schirm, dass das jetzt so nah an den Finals ist. Das fängt nämlich schon morgen, also am Donnerstag, mit den ersten Matches an. Ich kann euch jetzt schon mal die Matches sagen. Die sind noch nicht mehr öffentlich. Ich komme bestimmt in Teufelsküche. Aber ich meine, das Ding startet morgen. Da nehmen insgesamt 16 Teams teil. Also das ist nicht nur die 8 Challengers-Dach-Teams, sondern auch, und jetzt straft mich Lügen, aber es müssten die Top 4 Project V-Teams sein. Das sind, ich habe es noch offen, die Glacial Guardians, Valorando, eSports Cologne und, oh, ich weiß nicht, ob ATX Evo mitmachen darf, ich bin mir nicht sicher, also, oder die drei, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall ist TOG noch mit am Start, die haben davor gegen ATX Evo verloren, aber Ingenious eSports ist auch dabei, da kommen nämlich noch, glaube ich, die Premier-Sieger mit dazu und dann noch zwei Teams aus den Equal Esports Queens, Focus Sakura und die Alternate Attacks Rubies. Dieser ganze Dach-EMEA-Qualifier wird in einem Double-Elimination-Format ausgespielt. Da gibt es jetzt auch keinen Seeding-Vorteil. Also es gibt schon so einen kleinen Seeding-Vorteil, weil die Challenger-Teams, die spielen nicht gegeneinander. Wow, tatsächlich, Leute, ich sehe es gerade. Alternate Attacks nimmt mit allen drei Teams an diesem EMEA-Qualifier teil. Und das, also mit ihrem Academy-Team, Alternate ATX Evo, mit ihrem Main-Team, wo wir noch gar nicht genau wissen, wie die aussehen, weil da sind ja auch ein paar Leute raus, und mit ihrem Game-Changers-Team, die aktuell richtig krass unterwegs sind. ATX hat da alle Pferde im Rennen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ja, ich sage euch einfach mal die Matchups dieser ersten Runde. Wer verliert, kommt dann ins Lower Bracket. Wer gewinnt, ist im Upper Bracket weiter. Ihr kennt den Spaß. Genau, die Matches, ich lese es einfach mal vor. Wir haben CGN Esports gegen Focus Sakura. Wir haben das ehemalige Bodax Gaming, die auch noch eine neue Orga brauchen, gegen Valorando. Wir haben 6GPA gegen Alternate Attacks Evo. Dortmund Esports gegen Ingenious Esports. Focus gegen Team Orange Gaming. Alternate Attacks, das Main Team, gegen die Glacial Guardians. Ryzen gegen Esports Cologne. Und Eintracht Frankfurt gegen Alternate Attacks Rubies. Also, das auch das super interessante Matchups, die da in der ersten Runde anstehen. Vieles davon wird gleichzeitig gespielt. Das heißt, nicht alle Matches sind im Mainstream zu sehen. Auch hier wieder der Hinweis. Achtet auf die Social-Media-Accounts der einzelnen Teams oder des Teams, das euch am meisten interessiert, wo die Matches gezeigt werden. Denn es kann sein, dass das nur als Watch-Party auf den Content-Creator-Streams der Orgas läuft. Und natürlich, je weiter das Turnier voranschreitet, desto mehr vom Turnier kann natürlich auch auf dem Mainstream gezeigt werden. Desto weniger brauchen wir dann Clean-Feeds für die Watch-Partys. Das ganze Turnier wird übrigens startet morgen Abend und geht ohne Pause bis nächsten Mittwoch. Da ist dann das letzte Match und die Top 2 aus diesem Qualifier qualifizieren sich dann für das Challengers EMEA-Turnier, wo man dann, da bin ich jetzt noch ein bisschen überfragt, aber ich glaube, da kann man dann Punkte sammeln, die einen später für die Teilnahme an den Stage 2 Playoffs der VCT EMEA teilnehmen lassen. Und die finden ja dann in Barcelona statt und wenn man da richtig krass ist, kann man sich ja sogar qualifizieren für die Valorant Champions. Das also ist der erste Schritt für unsere Dachteams, dieser Qualifier, im Weg in Richtung Champions. Das Ding ist wichtiger, als deutscher Meister zu werden, was ich ein bisschen schade finde, aber nicht nur quick and dirty, bin ich auch geil, bin ich ehrlich, sondern jetzt haben nicht nur die Teams, die in den Challenger spielen, die Chance daran teilzunehmen, sondern eben auch unsere sehr aktive Queens-Szene, unsere Tier-3-Teams aus der Project V Pro Series und natürlich auch die Premier-Teams, die sich da qualifizieren. Es ist wirklich absolut crazy, was da abgehen kann und ich bin gespannt, was für Upsets dort passieren können. Also ich glaube, es wird ein geiles Turnier. So, dann habe ich euch am Ende nochmal richtig einen reingedrückt an Informationen. Wie gesagt, da geht es schon morgen los. Und damit will ich es jetzt auch erstmal beenden. Ich bin immer noch so ein bisschen in der Post-Finals-Depression und ich muss morgen schon wieder casten. Deswegen, ich werde jetzt noch ein bisschen chillen und ihr genießt die Tipps für Tryhard.
Try this.
Top done. Oh mein Gott.
Nice. Tipps.
Wow.
Für Tryhard.
Whoa.
Insane.
Tryhard. Nice.
Tryhard.
Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es direkt um etwas, was wir bei Master Santiago gesehen haben. Nämlich gestern Abend hat Nuts in einer Eco-Runde eine rattige Wall gespielt und hat sich selber noch so eine kleine Pocket gelassen als Verteidiger auf Pearl, als Viper. Man packt die Wall so hin aus Street am Anfang der Kaufphase, dass dann noch wirklich so eine Pocket, so eine kleine Rattenecke frei ist im Main-Bereich. Schaut euch das mal im Video an. Gentlemates ist direkt drauf reingefallen. Wenn die drauf reinfallen, dann fallen eure Rank-Gegner auch darauf rein.
Nice.
So, liebe Leute, das war's diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Ganz viel Spaß bei Master Santiago. Im vollen Gange mit guter Crowd. Das ist bisher ein sehr, sehr cooles Turnier. Hoffentlich sehen wir noch ein paar Banger-Games. Wenn ihr noch eins nachholen wollt, dann unbedingt Paperrex gegen NRG. Ansonsten immer schön vorsichtig picken und tschüss und auf Wiedersehen.
Macht's gut, tschüss!